Die Band Tamikrest haben wir hier gehört mit dem Titel Amidini. Die Bandmitglieder von Tamikrest sind alle Tuareg. Als sie sich 2006 gegründet haben, waren sie Anfang 20. Sie stammen aus der Region Kidal im Nordosten Malis. Und die Tuareg-Jungs haben eine besondere Schule besucht. Die ist von europäischen Stiftungen finanziert und liegt in einer kleinen Oasenstadt in der Sahara. Dort haben sie eine musikalische Grundausbildung bekommen. Die SWR-Kulturmatinee ist auf Reisen und heute in der Wüste unterwegs. Und dort, wo nichts wächst und jeder Schritt schwerfällt, dort ist die bevorzugte Wanderroute von Achil Moser. Und gerade erreiche ich ihn in seiner Heimat Hamburg. Guten Tag, Herr Moser.
Schönen guten Tag, hallo.
Da, wo diese Tuareg-Band herkommt, da sind Sie sicherlich auch schon rumgewandert, oder?
Ich bin ein großer Fan von Tamikrest. Hab die auch schon hier in Hamburg bei uns in der Fabrik live gesehen, vor einigen Jahren. Und natürlich in der Region, wo die Tamikrest-Mitglieder ansässig sind, war ich natürlich auch schon. Also ja, eine große Begegnung.
Ja, das ist ja toll. Da haben wir die richtige Musik ausgewählt.
Absolut.
Wie ist das losgegangen mit Ihnen und den Wüsten?
Ja, nun, mit 17 Jahren, ich ging hier in Hamburg noch zur Schule, hatte ich für die Sommerferien auf ein Interrail-Ticket gespart. Und das weiteste Ziel war damals Marrakesch in Marokko. Und von Marrakesch trampte ich dann weiter in die Wüste. Und dort, muss ich ehrlich sagen, begeisterten mich die Landschaften und die Beduinen, die ich da so am Horizont mit einer Karawane langlaufen sah. Und bei denen durfte ich dann einige Tage verbringen. Und das hat mich total angefasst, emotional. Und wieder zurück in Hamburg habe ich dann neben der Schule alle möglichen Jobs damals angenommen, um mir das nötige Geld für weitere Reisen in die Wüsten zu verdienen. Und ja, während dieser Zeit verlängerte ich dann damals so auf eigenen Wunsch die 6-wöchigen Sommerferien mehrmals und blieb dann 3 oder 4 Monate bei den Beduinen in der Wüste. Und als ich dann wieder nach Hause, nach Hamburg kam, fanden das in der Schule manche Lehrer überhaupt nicht lustig. Ich flog dann 6-mal hier von der Schule, ehe ich endlich das Abitur in der Tasche hatte. Und meine Mutter hat mich damals so im übertragenen Sinne so bei der Hand genommen und hat eigentlich auch fast so ein Lebensmotto geprägt und hat gesagt, Achil, mach dir keine Sorgen, ich suche dir eine neue Schule, das wird schon. Und gut, nach dem Abitur wünschen sich dann meine Eltern, dass etwas Vernünftiges aus mir werden würde. Und was studiert man aber, wenn einem schon als junger Mensch die Weite, die Schönheit der Wüste, die Menschen, der Sternhimmel so angezogen hat? Völlig klar, ich studierte Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, allerdings nur zur Beruhigung und als Alibi für meine Eltern. Und heimlich habe ich dann hier in Hamburg Afrikanistik und Arabisch studiert und habe so damals dann auch weitere Afrika- und Wüstenreisen, Kontakt zum Geomagazin und zum Stern bekommen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Das war ein großer Zufall in meinem Leben. Und so kam ich zum Schreiben, zum Fotografieren. Ja, und dann ist das Reisen zum Beruf geworden. Plötzlich sind 30 Bücher draus geworden. Mein Sohn begleitet mich ja heute auch. Der ist jetzt 30 Jahre, der ist Kameramann und Fotograf. Also ganz toll. Hat sich irgendwie so entwickelt, ohne dass der Wunsch eigentlich da war. Es war einfach die Faszination der Wüste.
Sie sind eigentlich immer der Nase nachgegangen, ne? Sozusagen. Und
ja,
dann immer in die Wüste.
Im Großen und Ganzen. Man lernt natürlich auch richtiges Gehen in der Wüste. Also das ist natürlich auch so ein Thema für sich dann.
Ja, genau, sie gehen immer zu Fuß und egal wo, sie sind einfach nur zu Fuß unterwegs und haben auch mehrere Wüsten durchwandert. Was ist Ihre längste Wüstenwanderung gewesen?
Die längste Wüstenwanderung war mal die Durchquerung der Sahara, ich sag mal so locker von links nach rechts, also vom Atlantik in Marokko bis hinüber zum Nil nach Ägypten. Eine Strecke von 5.500 Kilometern. Ich glaube, ich habe 137 Tage gebraucht. Also immer zu Fuß oder mit Beduinen, die ich vor Ort natürlich über Jahre kennengelernt hatte. Also diese Reise hat mich, glaube ich, besonders geprägt.
Wie bereitet man sich davor? Ich meine, ich denke allein an die Trinkwasserreserven, die man mitnehmen muss, geschweige denn von den Temperaturunterschieden. Wie haben Sie das gemacht?
Also einige Strecken habe ich auch zu Fuß gemacht mit dem Rucksack. Dann hat man natürlich den ein oder anderen Liter Wasser dabei, aber gleichwohl richte ich mich natürlich dann navigationsmäßig aus mit gutem Kartenmaterial und gucke, wo sind Brunnen, wo sind kleine Oasen. Aber die weiteste Strecke sind dann der jeweilige Beduine, zum Beispiel in Algerien oder in Libyen mit 2 Touren. Und Kamelen sind wir dann unterwegs gewesen und dann haben sie ja die Möglichkeit dementsprechend auch ja, Lebensmittel und vor allen Dingen Wasser für uns Menschen und auch für die Tiere dann dementsprechend mitzunehmen. Ne?
Wir haben in der ersten Stunde schon über die Strapazen einer normalen Wüstenexpedition mit Fahrzeugen gesprochen, aber trotzdem nochmal zu Fuß. Haben Sie da jemals ans Aufgeben gedacht oder sich gefragt, was mache ich hier eigentlich?
Was mache ich hier eigentlich? Das ist ein ganz drolliger Satz, weil der begleitet mich eigentlich so durch mein ganzes Leben, 40 Jahre Wüstenbegegnung. Denn es sind oftmals so die Situationen, Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen abends, nachts im Zelt und dann erwischt Sie zuweilen ja auch mal einen Sandsturm und das ist nicht immer so ganz happy around. Und dann frage ich mich manchmal natürlich auch, was mache ich hier? Ich habe da so eine kleine Hilfe für mich im Laufe der Jahre gefunden, hört sich ein bisschen spinnert an, aber ich habe dann, wenn ich alleine unterwegs bin, also nicht mit Beduinen, also die Möglichkeit, mir so imaginäre Gesprächspartner zu suchen. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen allein im Zelt, draußen stürmt es und dann spreche ich mit Günter Grass oder Peter Handke, ich bin großer Literaturfan, und spreche mit denen, also imaginär in der Vorstellungswelt meines Kopfes, über Gott und die Welt, philosophiere und red mir das so ein bisschen schön. Und ab und zu habe ich tatsächlich so auch das Gefühl gehabt im Laufe der Jahre, dass in schwierigen Momenten, gerade hinsichtlich der Einsamkeit, dass ein bunter Papagei so auf meiner Schulter sitzt, mit dem klöne ich dann und rede so über meine Befindlichkeiten, und wenn es mir dann besser geht, fliegt er irgendwo anders hin.
Und klingt der Papagei dann eher nach Handke oder nach Grass?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, aber eine große Hilfe. Hört sich vielleicht hier so in Deutschland sehr, sehr lustig an,
ja.
Aber das sind große Hilfen, die mir über die ein oder andere trübe und schwermütige Stimmung hinweggeholfen hat.
In welchen Momenten ist die größte Angst gewesen auf Ihren Wanderungen?
Naja, ich sage einfach mal, Wüste ist ja unabhängig jetzt von vermeintlichen Gefahren wie Sandstürme und Schlangen und Skorpionen oder so, aber ich finde, die größte Gefahr für uns Menschen in der Wüste ist eigentlich die Einsamkeit und die Konfrontation mit sich selbst. Das heißt, man ist ausgeliefert und nirgendwo sonst, denke ich, begegnet man sich so sehr, so stark wie in diesen monochromen, fast gleichförmigen, aber ebenso fantastischen Landschaften. Man kann sich nicht ausweichen. Das heißt, du musst mit der Einsamkeit lernen, umzugehen, und dann lernt man sich noch auf eine ganz andere Art und Weise kennen. In jungen Jahren hat das auch dazu geführt, dass man sowas natürlich spürt wie Verzweiflung, Angst. Man weint auch, hat das Gefühl, man kommt da nicht wieder raus, möchte weg. Aber wenn man dieses so Stück für Stück überwindet, auch mit Hilfe von Beduinen und Tuareg oder Uiguren in China, die einem da Hilfestellung gegeben haben, auch so im mentalen Bereich, ist dann diese Angst vor Einsamkeit zu so einem großen Schatz der Glückseligkeit geworden. Und insofern brauche ich auch nach wie vor heute im Jahr immer mal wieder Zeit für mich ganz alleine, um dann vor allen Dingen in der Wüste ja die Einsamkeit und sich selber zu genießen und immer wieder noch ein Stück besser kennenzulernen.
Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die Sie über dieses Zu-Fuß-Gehen erlangt haben, die Sie uns vielleicht mitteilen können?
Naja, wie kommt man überhaupt zum Zu-Fuß-Gehen? Warum ist man so begeistert von dieser Art des Unterwegsseins? Und ich habe unter anderem im Norden Kenias bei den Turkana, da lebt ein Volksstamm der Turkana im Norden Kenias, bei denen habe ich lange Zeit gelebt. Und wenn die mit ihren Karawanen unterwegs sind, ich durfte das dann nach vielen Wochen begleiten, und kurz bevor die ihr Ziel erreichten, machten sie dann immer Halt, was mich sehr verwundert hat. Und dann haben sie mir erklärt, sie warten darauf, dass ihre Seele sie einholt. Und erst sehr viel später ist für mich auch so eine Art Lebensmotto daraus entstanden hinsichtlich des Zu-Fuß-Gehens, nämlich nur zu Fuß hält die Seele Schritt. Und ich habe einfach gelernt, dass das Gehen für mich so eine Art Rückkehr zur Langsamkeit ist. Ich denke auch heutzutage, gerade in unserer schnelllebigen und hektischen Lebenswelt, müssen wir ab und zu auch mal ein bisschen langsamer werden und zu uns finden. Und insofern ist das Gehen in solchen wunderbaren Landschaften für mich auch so eine Art Allheilmittel gegenüber all den Stressfaktoren. Und man sieht natürlich, das kann man ja auch hier beim Unterwegssein in Deutschland feststellen. Ich habe mit meinem Sohn eine große Deutschlandwanderung gemacht, von der Nordsee bis zur Zugspitze, 1600 Kilometer. Und wenn du dann zu Fuß unterwegs bist, unabhängig von den ganzen menschlichen Begegnungen, man sieht am Wegesrand so die ganzen kleinen Dinge, an denen man sonst vorbei radeln oder mit dem Auto fahren würde. Und dann denkt man schon, dass diese kleinen Dinge vielleicht doch zuweilen das Wesentliche sind oder ist in unserem Leben. Ne? Man weiß das dann sehr viel mehr zu schätzen.
Der durch die Wüste läuft, Achil Moser, danke für Ihre Zeit.
Gerne, vielen Dank, tschüss.
Die SWR Kultur Wüstenmatinee, eine klingende Fata Morgana am Sonntagmorgen.